starte. Ja, hallo erstmal. Ich begrüße euch schon wieder ganz herzlich zu unserem Podcast mit Rüdiger Hoffmann und Andreas Hutzler. Guten Tag.
Oh, das war aber mal eine förmliche Begrüßung.
Das waren die zwei Worte, die ich auf Hochdeutsch kann. Wollte sie mal loswerden.
Sag mal, wollte ich dich direkt mal fragen, was hältst du eigentlich von diesen Drückeberger-Lehrern?
Ich habe mehr von denen gehört, als dass wir sie familiär selbst erlebt hätten. Aber man hört da teilweise
unfassbare
Storys, Geschichten. Ne? Ja, weil die Gelegenheit ist natürlich günstig. Ne? Sagen wir mal für jemanden, der jetzt nicht vom Ehrgeiz zerfressen ist, zu sagen: Ah, hier schwere Zeit, kommt Leute, ich kann nicht.
Ja.
Erzähl mal, was habt ihr da?
Ja, nee, also natürlich bei der, an der Schule von meinem Sohn überhaupt nicht. Die sind alle super, klar. Nein, aber, nee, wirklich, echt tolle Leute. Ja. Aber also aus dem näheren Bekanntenkreis gibt es so eine Story wirklich von einem Lehrer, der ist keine 50 und der hat sich jetzt wirklich da selber befreit. Das war ja möglich ohne Attest irgendwie, weil sein Body Mass Index irgendwie zu hoch war und deswegen wäre er eine gefährdete Spezies irgendwie. Und der ist also so ein bisschen kräftiger als ich jetzt. Ne? Und meiner ist so bei 22 ungefähr. Das ist doch krank, oder?
Das ist, man kann es krank nennen, man kann es auch innovativ nennen.
Innovativ.
Also ne? Der Body Mass, nee, muss man sagen, ist schon geil. Der Body Mass Index. Mhm. Da muss einer schon sehr mit seinem Beruf abgeschlossen haben, um auf so eine Idee zu kommen. Also, ja, aber es ist nicht Vorteil. Lebenslange Festanstellung.
Hm.
Man hat schon Gestaltungsmöglichkeiten.
Aber wenn man sich mal so überlegt, dass diese Menschen ja den Kindern auch beibringen sollen, später mal ein selbstständiges Leben, ein verantwortungsvolles Leben zu führen, und also, dann so vorbildlich da vorausgehen.
Ja, ja. Das ist eine interessante Frage, ob die das tatsächlich können oder sollen. Also ich fand die Schule, ich fand es jetzt nicht gerade nicht gerade sehr lebensvorbereitend. Also ich hatte immer mehr den Eindruck, dass es darum ging.
Das stimmt.
Diesen ganzen Lehrstoff oder Lernstoff schon vergessen.
Lehrstoff,
danke, super. Diesen ganzen Lehrstoff den Kindern zu vermitteln,
ne? Doppel-E,
den Kindern zu vermitteln und dass das und dass die Aufgabe des Schülers ist oder der Sinn der Veranstaltung für den Schüler nicht so sehr, dass er da was Bestimmtes lernt, sondern dass er einfach beweisen kann, dass er so einen Batzen Material lernen kann, also mehr so, um zu zeigen, dass er es kann. Wie wenn man jemanden auf den Berg raufschickt und sagt, hol runter, was da oben ist. Oben ist gar nichts. Aber dann hat man nachher gemerkt, er kann den Berg rauf.
Naja.
Das ist so mein Eindruck. Ich fand, ich will über die heutigen Lehrer kann ich wenig sagen, aber es war zu meinen Zeiten schon auch so, dass viele von denen nicht sehr viel Berührung hatten mit dem regulären Erwerbsleben zwischen Uni und Verbeamtung.
Taxifahren halt, ne?
Das waren die Philosophie studiert.
Ja, ja. Klar.
Und da war oft nicht viel Lebensnähe, aber dafür sehr viel, wie soll man das sagen? Es war sehr viel Gefühl für die eigene Bedeutsamkeit bei vielen da.
Ja, ja, klar.
Ich möchte trotzdem keiner sein.
Nee, ich habe ja mal wirklich auf Lehramt studiert, ganz am Anfang, aber nur so als Alibi, weil man musste ja, man musste ja irgendwie eingeschrieben sein.
Ja.
Ganz am Anfang, direkt nach dem Abi irgendwie.
Welche Fächer waren das?
Jetzt.
Ja, komm.
Es war Musik, Da habe ich wirklich die, habe ich die Aufnahmeprüfung geschafft. Okay. Habe einen Monat geübt vorher und also wirklich unglaublich, dass ich das überhaupt geschafft habe. Habe so eine Bach-Fuge da irgendwas irgendwie vorgespielt.
Aber
und
das
so.
Ist eine Leistung, das, als Musikstudent ja, irgendwie nicht schlecht, zu werden.
Das ist eine genau. Leistung. Ja. Ja, und dann Germanistik auch und ich hatte sogar mal Mathe, obwohl ich ja irgendwann mal wegen einer 6 in Mathe hängen geblieben bin, in der 8. Aber das ist eine andere Geschichte. Das
muss ich aber, nee, die jetzt ist ja hier mal ausführlich bei anderer Gelegenheit.
Ja, bei anderer Gelegenheit, wirklich, ja. Nee, und das, ja, das war halt so, ich habe das mit so einem Freund zusammen gemacht, der war Musiker in der Band, André, und wir beide echt, wir haben so gelitten irgendwie, ne? So haben uns dann wirklich da. Ich finde, du hast ja Germanistik studiert, ne? Nee,
ich habe Englisch und Geschichte studiert.
Ach so.
Also englische okay. Literatur, nicht deutsche. Das war.
Also bei Germanistik muss ich sagen, da ich habe dann mal wirklich ein Semester bin ich dann ein paar Mal hingegangen, um mal so zu gucken, was da passiert. Da habe ich ja auch nur gedacht, wenn man wirklich auf Literatur steht, dann darf man das nicht studieren. Ne?
Exakt.
Man darf es nicht machen, weil es wird zerstört irgendwie.
Total.
Ne?
Das ist die richtige Beobachtung.
Also die Wörter, die ich noch im Kopf habe, die allerdings stimmen, waren Information und Kommunikation. Das war das, was diese Professorin da immer wieder wiederholt hat. Ich meine, das stimmt natürlich. Das sind so die Schlagworte auch heute noch. Ne? Aber naja, und bei Musik, da habe ich dann den Klavierunterricht wahrgenommen, den klassischen, bei meiner japanischen Klavierlehrerin Marie Takahashi, die mit der ich immer noch heißt mittlerweile Adachi, Marie Adachi, wohnt in Hamburg, mit der bin ich immer noch in Kontakt. Also wenn cool. wenn ich da spiele, dann kommt sie mit ihrem Sohn vorbei und wir freuen uns total und Da hatte ich, fällt mir jetzt gerade ein, da hatte ich dann mal so eine Zwischenprüfung und sollte irgendwie so eine Mozart-Sonate vorspielen. Und dann habe ich, also vor so drei Professoren irgendwie, ne, und habe die halt geübt vorher, aber ich war immer faul, also wirklich. Und die Klavierlehrerin war wirklich immer so süß, so verständnisvoll irgendwie, ne, so. Ach Gott, aber ich hatte keinen Bock da drauf. Ich war so, dann habe ich das vorgespielt und bin da echt ins Schwitzen gekommen dabei. Da habe ich dann auch verspielt und so. Und dann hat dieser eine Professor, ich glaube Könsch hieß der, hat dann so gesagt, so ja, lass uns hier mal stoppen irgendwie. Ich habe ja gehört, sie spielen ja auch Blues irgendwie. Sie treten ja auch auf. Ne? Da habe ich schon so Kabarett gemacht und so nebenbei oder Comedy. Sie spielen auch Blues. Dann spielen sie uns doch mal so einen Blues vor. Ne? Dann habe ich so einen Blues vorgespielt, ne? So einfach improvisiert halt, weil das ist das, was ich schon wirklich kann, improvisieren. So, ne? Aber so nach Noten, klar, das ging, aber ist nicht mein Ding, sagen wir es mal so. Und das kam echt gut an. So. Und dann war aber wirklich die Empfehlung so, ich hatte es dann nicht bestanden, aber er sagte, das wäre doch klasse gewesen. Also für die Bühne wird es auf jeden Fall reichen. Und er würde mir doch nahelegen, das wirklich in Erwägung zu ziehen. Er hätte auch schon gehört, das würde alles ganz gut ankommen, was ich so mache da auf der Bühne. Das war großartig.
Das finde ich übrigens ein sehr schönes Lebensmotto. Für die Bühne reicht's.
Ja klar, natürlich. Ja, ich meine,
es ja, cool.
ist doch so irgendwie.
Total, ne? Ja.
Ja, das waren so diese Fächer, die ich da hatte. Und wie gesagt, wir haben das so gemacht als Alibi. Du musstest halt versichert sein. Ne? Deswegen musstest du da eingeschrieben sein. Dann haben wir das gemacht und dann musstest du auch dieses Studienbuch dann immer ausfüllen. Dann haben wir immer so Fantasiekurse da eingetragen, die dann so abstempeln lassen am Ende des Semesters. Und ich weiß noch, wie heute wirklich, wie wir da in der Mensa saßen von der Uni in Paderborn, André und ich. Und irgendwann echt gesagt haben, ey, komm, wir schmeißen den ganzen Scheiß jetzt echt hin und du machst dein Musikding und ich mach mein Comedy-Ding irgendwie. Und dann haben wir es echt gemacht, ne? Und alle so die Jungs da drumrum irgendwie, die auch alle nebenbei Musik gemacht haben und so in Bands und so, alles, ey, seid ihr wahnsinnig und so, könnt ihr nicht machen und so, ne? Ich glaube, es war die richtige Entscheidung.
Ja, wahrscheinlich. Klar war es die richtige Entscheidung.
Ja, aber es war gar nicht so leicht.
Ja, das glaube ich.
Das war schon so, dass man sagte, okay, wir exmatrikulieren uns, wir müssen dann natürlich auch Tja, dann bist du halt bei der AOK irgendwie versichert.
Ich wollte es gerade sagen, als Student hat man die günstige Krankenversicherung, die unschlagbare.
Na klar, da wäre ich dabei. Na ja, natürlich. Und aber meine Eltern haben ja auch kein Geld gegeben. Ne? Meine Mutter hat gesagt, du kannst auch zu Hause wohnen. Ne? Ja. Wollte ich natürlich nicht. Das heißt, ich habe eigentlich immer gearbeitet. Ne? Ich habe also in der Schulzeit auch schon. Ich habe in der Schulzeit habe ich schon jeden Tag, wirklich, als ich einen Führerschein hatte, ich bin ja bis 20 zur Schule gegangen. weil ich ja, wie gesagt, die 8 mit meinem Freund Peter nochmal wiederholt hatte. Aber das ist eine andere Geschichte.
Hat sie richtig gut gefallen in der Schule.
Das war richtig gut, ja. Das ist aber, das machen wir das nächste Mal irgendwie, weil das ist wirklich eine Story. Da können wir, glaube ich, 3-4 Folgen drüber machen, was wir in diesem Jahr so betrieben haben. Das war wirklich unglaublich. Ich glaube, man war auch noch nicht wirklich schuldfähig oder so, aber es ist, das würden sie sich heute gar nicht mehr trauen, die kleinen Kinder. Nein, aber und das war dann eben wirklich so, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, jetzt muss man eben sagen, wo.
Du hast dich exmatrikuliert und dann seid ihr da weg und dann hast du den Faden verloren. Aber deine Eltern haben dir kein Geld gegeben und du hast immer gearbeitet.
Genau, das wollte ich erzählen,
als 20-jähriger Schüler.
Ja, genau. Ja, schon mit 18, als ich dann den Führerschein hatte, habe ich dann in der Schulzeit immer Fotos ausgefahren. Also ich hatte Schule dann bis mittags irgendwann und dann ab 2:30 oder so gab es dann so einen Standpunkt da an der Landstraße, wo ich gewartet habe. Dann kam jemand, hat mir Fotos gebracht von einem Fotolabor und ich habe die dann nach Kassel, nach Hofgeismar ausgefahren in so Fotogeschäfte.
Also Fotopost wahrscheinlich.
Ja, war es nicht direkt, aber sowas in der Art, genau. Ja. Und das dauerte immer so 5 Stunden dann.
Wow.
Aber man kriegte irgendwie so ein Kilometergeld. Das heißt, ich hatte auch in der Schulzeit immer schon locker 800 Mark im Monat.
Jesus.
Das war viel Geld. Da konnte ich meine Freundin zum Essen einladen, jeden Abend. Also es war wirklich…
In der Mensa.
Nee.
Ja, cool.
Ja, wie gesagt, deswegen war es auch kein Problem, dann hinterher, als ich und mich exmatrikuliert hatte und meine Mutter eben gesagt hat, du kannst auch zu Hause wohnen, du kriegst kein Geld, während meine Geschwister schon Geld bekommen haben, aber die waren ja auch in anderen Städten, ne? Nein, aber es war auch überhaupt kein Problem, weil ich dann nebenbei noch in so einer Tanzkapelle gespielt habe. Was auch übrigens auch eine sehr geile Erfahrung war, als Keyboarder und Sänger, so, ne? Ich glaube, wie hieß ein Skyline oder sowas, haben dann eben so Schützenfeste,
super,
Silberhochzeiten und so einen Scheiß gespielt.
Danach konnte dich doch nichts mehr erschrecken.
Nichts mehr erschrecken. Und man hat so geile Sachen erlebt irgendwie dabei. Ja. Es war wirklich, war ich dann auch noch Vegetarier irgendwie, ne? Das passte so gar nicht da rein irgendwie. Ja.
Was hast du denn dort gegessen, die Servietten?
Ja, die Beilagen.
Beilagen.
Ich weiß noch, wie unser Schlagzeuger hat immer gesagt, hör mal, wenn du nur diese Beilagen isst, nur dieses Grünzeug, du gehst kaputt. Die haben natürlich immer so Schnitzel gegessen und so, ne, was man halt so isst dann. Ne? Ja. Aber es war wirklich großartig. Also ich könnte jetzt hier, da steht ja so ein Klavier, ne, ich könnte dir jetzt hier ein Ding nach dem anderen. Tulpen aus Amsterdam oder kleine Seen, Purple Schulz und so.
Habt ihr auch schon kleine Seen
nur
gespielt?
Nur so ein Zeug. Oder Jump. Da ging dann richtig die Post ab.
Ihr habt ein breites Programm, nicht nur Schlager.
Nee, klar.
Wow, ja. Die besten Hits der 70er, späten 70er, frühen 80er.
So in der Art. Ja. Das war, und dann glaube ich 200 Mark jeder irgendwie. Ne? So.
Boah.
Boxen selber geschleppt natürlich.
Ja.
Das war immer echt, und dann jedes Wochenende halt unterwegs, ne? Davon konnte ich dann natürlich meine kleine Wohnung, meinen kleinen 1502 BMW bezahlen auch noch mal essen gehen abends.
Man sieht es dir nicht an. Da. Du bist ja vegetarisch essen gegangen, ist auch scheiße. Das ganze Geld und immer, ja, ich nehme Salat.
Aber immer gerne ins Steakhouse, witzigerweise. Ohne Scheiß.
Das ist mal so.
Da gab es den besten Salat. Also, das ist wirklich so ein Riesensalatteller.
Ja.
Las Pampas hieß das in Paderborn, gibt es glaube ich gar nicht.
Weil du der Einzige warst, der in dem Laden das grüne Zeug überhaupt gegessen hat.
Nein, ich habe ja mal gesagt, oder das ist ja bekannt, dass ich auch so ein, ja, mein ganzes Leben eigentlich schon viel mit Meditation zu tun habe, ja, und so. Und hatte natürlich eine Menge Freunde damals auch, so mit denen man zusammen meditiert hat. Und wir sind dann zusammen da eingefallen in so einem Steakhouse und haben dann mit, weiß ich nicht, 10 Leuten alle Salate bestellt. Ja, total lecker. Total lecker.
Stell ich mir aber auch eine heiße Party vor. Oh, Leute, was da auf die Meditationsgruppe kommt.
Ja, ins Steakhouse. Ja, wir waren da gerne gesehen.
Also. Das glaube ich. Da sitzen die da um den Tisch rum, sagen nichts, gucken versonnen und essen Lauch. Das
ja. Und trinken Malzbier. Alkohol auch nicht, klar.
Oh Gott.
Ja,
das
waren echt kurz vor der Erleuchtung. Also das darf man nicht vergessen.
Ja. Und wie wir gehört haben, hast du ja später mal im gleichen Zimmer geschlafen, in dem Dalai Lama.
Wie der Dalai Lama, ja, ja, ja,
ja.
Und ich habe es gespürt, echt.
Ja.
Muss ich wirklich sagen. Also hätte ich nicht gedacht, aber.
Ich hoffe, er hat auch was gespürt.
Ja, bestimmt. Aber der Dalai Lama ist ja auch so jemand, habe ich gelesen, der zum Beispiel jeden Tag aufs Laufband geht. Finde ich gut. Also der weiß eben auch diese Weltlichkeit und Körperlichkeit natürlich auch zu schätzen.
Ja.
Das gehört ja auch zusammen.
Ich glaube, das ist ein cooler Typ von allem. Ich habe nicht viel von allem, was ich gelesen habe, würde ich sagen, der Dalai ist cool.
Ist schon cool, ne?
Ja, total. Mhm. Also, hat natürlich den Vorteil, dass er mit dem Buddhismus ein Produkt hat, was auch klar, einfach sehr sympathisch ist. Ne? Das
total.
Ist nicht so eine Religion, wo man so denkt, so, oh, nee, sondern einfach so, oh, ja.
Das ist die einzige Religion, die keinen Gott hat, den man anbetet.
Ja, wenn man vom Kommunismus absieht, ja, das ist wahr. Ja, aber ja, ja stimmt, so. Ja, ja. Ja. Ja, aber auch eine, die nicht dauernd den Leuten irgendwie Vorgaben macht und links und rechts und also und die sind so einmischt in so Kleinigkeiten. Das finde ich ja das, was ich schon schwierig finde, um es jetzt mal so zu sagen, bei vielen Religionen, dass dann, ich sag jetzt einmal, dann darf man da kein Schweinefleisch essen. Man muss es ja nicht, ne? Also wenn man jetzt wie du lieber ein Stück Lauch isst, gut. Aber das, ich denke dann manchmal, boah, ist es, malt sich da wirklich jemand aus, dass der liebe Gott da oben sitzt und mitzählt oder so unten, boah, guck mal, der isst jetzt da, der isst ein Kotelett. Boah, jetzt bin ich beleidigt, dass der ein Kotelett isst. Ne? Also das ist so, und so viele einzelne Kleinregeln oder die so das normale Miteinander angehen, weil ich denke, boah, wenn der liebe Gott Zeit hat, sich um sowas Sorgen zu machen, dann kümmert der sich um andere Sachen nicht. Gut, jetzt gibt's Leute, die sagen, ganz offensichtlich kümmert er sich um manches nicht. Aber das ist so ein Ding, was ich am Buddhismus, ich kenne mich da auch nicht aus. Ja. Ich glaube, der Buddhismus hat nicht so diese dieses Micromanagement
des Lebens. Ja, ich glaube, wenn du ganz genau so richtig tief reingehst, gibt's da auch einige genauere Regeln, glaube ich. Aber das ist überall. Aber nicht ganz so. Es ist einfach, ja, ja. Aber wo du das sagst mit Schweinen oder so, ne? Ich meine, manchmal denkt man ja auch, oh.
Die Größten sind.
Wenn hier. Der liebe Gott dann doch sich da mal Gedanken drüber macht. Ja. Und im Buddhismus gibt es halt sowas wie Karma, Ursache und Wirkung. Mhm. Ich weiß nicht. Also ich finde schon, diese ganze Scheiße hat unheimlich oft einfach was mit Tierquälerei zu tun, das muss man echt sagen. Ne?
Leider.
Diese ganze Corona-Nummer ist ja irgendwie auch scheinbar aus so einer Tierquäler-Nummer letztendlich entstanden. Dann die Zustände in den Schlachthöfen, die, wenn man das dann genau sich anguckt, gruselig sind.
Also ich bin da auch fassungslos. Also ich glaube, dass ein Industrieland und so dicht besiedeltes Land wie unseres braucht wahrscheinlich Großschlachthöfe, in denen dieses blutige Geschäft im Fließbandstil durchgeführt wird. Ich glaube, der Teil geht nicht anders, aber man könnte das ja wirklich ganz anders machen.
Na klar.
Also ich verstehe nicht, man bringt Tiere um sie zu essen. Mögen viele nicht, aber genug Leute essen es immer noch. Aber ich finde, wenn man einem Lebewesen schon das Leben nimmt, um es dann zu panieren und aufzuessen, dann kann man doch wenigstens versuchen, dieses Töten einigermaßen okay zu machen. Es ist nie okay für den, der umgebracht wird, das ist klar. Aber woher diese Vernachlässigung und diese Gleichgültigkeit kommt, manchmal hat man den Eindruck schon fast, das hat auch was Sadistisches, dass man sich denkt, wir fressen euch nicht nur, sondern wir quälen euch vorher auch noch. Also da ist irgendwas ganz arg schiefgelaufen.
Es ist ja schon so, dass viele sagen, durch Corona werden viele Ecken auf einmal beleuchtet, die vorher nicht beleuchtet wurden. Da ist schon was dran.
Da ist was dran.
Also kann man jetzt sagen, und das stimmt auch, man selber, also bei mir ist es so, wir kaufen halt das Fleisch in einem Bioladen, weil das für uns wichtig ist oder so. Dann sagen viele, klar, das können sich nicht alle Leute leisten oder so. Ja. Weiß ich aber auch nicht, ob es so ist, weil
ich habe da mal im Kopf.
Man muss ja auch nicht so viel essen.
Man muss nicht so viel essen. Ich habe aber im Kopf mal so rumgerechnet, weil ich mich das gefragt habe, wie das ist mit dem. Also das ist ja alles durchkalkuliert und die Tötung eines Tieres ist ja mit Sicherheit, hat die einen ganz bestimmten Preis, der in der Kalkulation vorgesehen ist. Und der kann nicht hoch sein. Bei den Kilopreisen für Fleisch der kann schon allein deshalb nicht hoch sein, weil es so fürchterlich gemacht wird, wie es eben gemacht wird. Wenn man für jedes Kilo Fleisch 20 Cent ansetzen würde, ich sag jetzt mal als Pflichtsteuer, und würde diese 20 Cent.
Die haben doch jetzt 40 gefordert.
Ja, ich meine jetzt aber, ich meine nur bezogen auf die Schlachtung, weil die Schlachtung ist ja die große Krux.
Okay, okay.
Wenn das Tier mal tot ist und sie verarbeiten Scheiße, dann schadet es dem Tier nichts mehr, sondern den Menschen. Und dann müssen die sich selber kümmern. Ja. Aber ich meine jetzt nur den Teil der Transport des Tieres, der Aufenthalt in dem Schlachthof bis zu dem Moment, wo es dann auch wirklich tot ist und nicht, wie es manchmal passiert, dass die eben gar nicht richtig tot sind, bevor dann rumgeschnipselt wird. Also ich kenne mich nicht aus, aber ich würde denken, wenn man 20 Cent pro Kilo ansetzen würde, was nicht viel ist, ist alles in dem Rahmen, das ist weit innerhalb des Rahmens zwischen Sonderangebot, Normalpreis und Discounter und sonst was. Also das würde keiner merken, auch nicht der arme Mensch, der merkt es nicht. Und man würde dieses Geld muss eingesetzt werden, um eben diesen letzten Weg des Tieres passabel zu gestalten. Weiß nicht, was, wie so eine Kuh wiegt vielleicht 400 Kilo, da wärst bei 20 Cent bis da bei wie viel? Bei 80 Euro oder so. So viel braucht's wahrscheinlich gar nicht. Mit wie wenig Geld man sicherstellen könnte, vielleicht ist jetzt so eine Kuhschlachtung mit 5 Euro kalkuliert und dann muss das so schnell gehen. Also es wäre sehr leicht möglich, die Leute zu zwingen, eine bestimmte Menge an Schlachtungen pro Stunde nicht zu überschreiten. Und das ist genug. Ja. Arbeiter sind, die da sind. In meinen Augen wäre das alles so bezahlbar und machbar, dass noch nicht mal der berühmte arme Mensch dann sagen würde, oh, ich kriege heute keine Leberwurst.
Klar. Und dann wird der Ökobauer mitgehen und sagen so zu der Kuh, Mensch, du hast doch ein tolles Leben gehabt und so. Irgendwann muss man sich immer mal verabschieden und
Der Ökobauer redet auf die ein, bis die sagt, okay, ich hänge jetzt auf.
Von selber, ne?
Ja, ich kann es nicht mehr hören.
Bei uns hieß das früher Bolzenschussgerät oder so.
Aber es ist komisch, dass ich wundere mich, wie du gerade gesagt hast, durch Corona fällt ein Licht auf eine Sache.
Ja, total.
Es wusste jeder im Grunde, dass das oft nicht richtig läuft, aber das Ausmaß wusste man nicht.
Immer schon. Das war ja früher, als ich Vegetarier war.
Ja.
Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt irgendwann. Ja. Ne? So von 17 bis 24, also 7 Jahre so richtig straight. Eben auch in dieser Tanzmucker-Zeit da. Das ist ja schon lange her.
Ja.
Da waren das genau dieselben Argumente. Ne? Alleine was an Futter angebaut wird, um so ein Tier großzuziehen. Ne? Da kannst du Menschen unendlich lange oder viel länger von ernähren, von der Fläche, die da frei ist oder so. Ne? Oder der Regenwald, der abgeholzt wird, um da irgendwie Rinder zu züchten oder was auch immer. da hängt schon echt eine Menge von Enge, eine Menge dran, das muss man wirklich sagen. Ne? Ja. Und klar, ich bin dann auch irgendwann, habe ich wieder Hühnchen gegessen, so habe es nicht mehr ganz so eng gesehen und dann auch mal Fisch irgendwie. Aber mein erstes Steak habe ich dann auch erst so ab 40 wieder zu mir genommen. Allerdings jetzt gerne auch, aber selten und wenn, dann wirklich absolut öko und ja, vielleicht auch nicht immer. Ich meine, es gibt auch mal so Situationen, wo du nachts nichts mehr zu essen kriegst und echt bei McDonald's da reinfährst und echt froh bist, irgendwie einen leckeren Burger zu essen. Das ist ganz klar, ne? Also, aber.
Habe ich noch nie immer.
Also, ja, finde ich. Das sieht man dir aber auch an. Nein, aber, ja. aber es ist alles, irgendwas ich nur damit sagen will, ist, das ist alles ja nicht neu, ne?
Ja.
Das ist, wusste man alles schon früher. Dann hat man es, also wie, ja, dann relativiert man das so ein bisschen, ja. Aber es hat sich nichts großartig daran verändert. Das ist eben das Problem, ne?
Ja. Also ich könnte mir vorstellen, was sich verändert hat, ist, dass jetzt so viele Leiharbeiter aus Subunternehmen angestellt werden, also benutzt werden, muss man sagen, die dann unter genauso unmenschlichen Bedingungen da gehalten werden, was ich auch nicht verstehe.
Ja.
Aber ich denke, da muss was passieren. Das, ich glaub auch, natürlich, wenn jetzt jemand stark vegetarisch ist, dann sagt er, das ist jetzt der Grund, warum alle einsehen müssen, dass man kein Fleisch mehr isst. Mhm. Aber das wird ja nicht passieren.
Nee, das wird nicht passieren.
Es wäre, glaube ich, viel sinnvoller, wenn es klar definierte Regeln geben würde und auch Sanktionen, wie die Tiere zu behandeln sind. Und das muss machbar sein. Also, denke ich. Und Total. Auch wie die Arbeiter zu behandeln sind. Ich finde auch, dass man Arbeiter aus Rumänien holt und steckt die dann in 10-Mann-Zimmer und nimmt ihnen 200 Euro ab.
Ja.
Das ist einfach eine Schweinerei.
Klar. Das ist kriminell eigentlich.
Ja, eigentlich ist es kriminell. Mhm. Das ist Ausbeutung von Leuten, die daheim gar nichts haben. Das ist nicht in Ordnung.
Ja. Das stimmt.
Das muss nicht sein.
Das muss nicht sein. Nee, das war jetzt nur mal ein kleiner Exkurs.
Ja.
Ich hatte dich unterbrochen, glaube ich, ne? Irgendwie, als es um Schweine ging.
Ich habe den Schweinefaden habe ich verloren. Was habe ich denn da gesagt? Es war bestimmt was Tiefsinniges.
Nee, du warst schon fertig, genau. Und ich habe das Thema nochmal, weil du es vorher da.
Ja.
Genau.
Mhm. So.
Du hast was mitgebracht heute irgendwie, ne?
Ah. Nur was ganz Kleines dieses Mal. Da bin ich neulich drüber gestolpert und ich fand das sehr süß. Das ist ein Reklamheftchen.
Hast du dir wehgetan? Hoffentlich nicht.
Ich hab mich am Hirn gestoßen.
Ach Gott.
Ja, aber das hatte nichts Lebenswichtiges getroffen. Humor in der Antike, und das ist ganz putzig. Aus verschiedenen Gründen. Aber also man glaubt es kaum, aber auch der Römer als solcher hatte schon Humor.
Oh.
Was mir allerdings zunächst aufgefallen ist, wir sprechen ja sehr oft über die Verrohung der Gesellschaft. Ne? Mm. Twitter und so, Leute beschimpfen sich nur noch und da ist der ganze Respekt weg und früher war es besser und das war es nicht.
Mm.
In der alten Römerzeit bereits. Bei den Römern, die hatten ja, die Jüngeren wissen es nicht, keine Computer.
Mm-hmm.
Die mussten noch die Wände vollschmieren.
Oh Gott.
Ja, mit Graffiti. Hat sich nichts geändert im Großen und Ganzen für also ist immer noch eine Kunst. Und das Graffito, ich hoffe, das stimmt, ist praktisch der Twitter-Post der Antike.
Okay.
Na, weil man konnte sich da verewigen. In dem Ding hier sind ein paar, also es geht jetzt einfach nur im ersten Schritt darum, eben, dass wir uns alle vergegenwärtigen, das ist völlig nicht neu ist, dass Menschen sich brutal beschimpfen.
Mhm.
Haben jetzt zum Beispiel. Also ein weiblicher Vorname scheint gewesen zu sein, ich kenne den auch nicht, Somene. Und einer hat ihn geschrieben einfach, Somene ist eine Schlampe. Oder Marzer, dein Hirn ist locker. Albanus ist ein Wüstling. Oder Samius an Cornelius, häng dich doch auf. Also das war im alten Rom war das schon genauso. Und ein großes Thema muss damals gewesen sein, dass die Leute überall hingepinkelt haben. Ja. Also Pinkeln war ein großes Thema und es gibt einen aus Pompeji, ein Graffito, ah, da steht es auch, ich hab's richtig, Graffito, der Singular, wieder was gelernt, Leute. Ein Graffito aus Pompeji, offenbar an der Wand eines Wirtshauses. Wir haben ins Bett gepinkelt. Ich geb's zu, Wirt, das war nicht fein. Fragst du warum? Es war kein Nachttopf da. Also die Leute haben damals auch schon das Anklagen sehr geübt. Mhm. Was auch sehr beliebt gewesen sein muss, das war an Grabstellen seine Notdurft zu verrichten.
Ah.
Sodass auf vielen Gräbern oder auf nicht wenigen Gräbern Warnhinweise waren, mhm, an die Passanten. Also zum Beispiel, hier soll keiner urinieren. Oder wer hier pinkelt oder kackt, über den komme der Zorn der oberirdischen und unterirdischen Götter. Und besonders schön, es muss eine Urtika, warte mal, es ist eine Frau namens Urtika, also ihr Grabmal, und an dem stand: Fremder, die Gebeine bitten dich, nicht an diesen Grabhügel zu pinkeln. Und wenn du hier noch gefälliger sein willst, kack nicht. Du siehst das Grabmal der Urtika. Verschwinde, Kacker. Hier ist es für dich nicht sicher, deinen Hintern zu öffnen. Also man sieht, dass der Umgang miteinander, mhm, war auch schon vor 2000 Jahren nicht der, den sich die Menschen gewünscht haben.
Ja.
Kann ein Trost sein, wenn man lange genug drüber nachdenkt. auch philosophische Sachen auf den Gräbern, zum Beispiel: Was nützt es dir jetzt, dass du sittenstreng gelebt hast? Das war sehr, sehr schön. Das war den Römern offensichtlich ein großes Anliegen, den Leuten zu vermitteln, dass man Fun haben soll. Mhm. Also man wird auch immer moniert, dass die Gesellschaft heute sich nur irgendwie, ich weiß nicht, man will nur Fun und Zerstreuung.
Ja gut, aber das hat sich beim Italiener ja gehalten. Ne? Ich meine.
Wohl wahr. Zum Beispiel.
Wie soll er alles bezahlen? Wir müssen, ne?
Im Grunde wie damals.
Ja.
Im Grunde eins zu eins wie damals. Auf einem Grab stand dann: Solange ich lebte, trank ich gern. Trinkt auch ihr, die ihr noch lebt. Also auch gleich der Hinweis, ne? Solange du noch kannst.
Da ist wirklich was dran übrigens, finde ich. Ohne Scheiß.
Ja, ne?
Ne, absolut. Wirklich. Also.
Ja. Das ist total wahr. Ich meine, es ist so simpel, aber man denkt natürlich nicht so richtig dran. Das Problem ist bei diesen ganzen Geschichten, die einen ermahnen, irgendwas zu tun oder nicht zu tun, weil irgendwann ist man tot und dann ist es zu spät. Ich glaube, man vermeidet gerne dran zu denken, weil man dann jedes Mal an den Tod denken muss. Das ist ja jetzt auch nicht gerade ein Thema.
Ja, ja.
Mit dem er so gern rumläuft. Aber den Römern war das klar. Gut, die waren auch von sehr viel mehr frühzeitigem Ableben umgeben als wir heute. Aber es ist wahr. Ne? Ein anderer hat auch gleiche Geschichte. Also auch Grabinschrift: Was ich gegessen und getrunken, das habe ich. Was übrig war, habe ich verloren. Ja, also das Schnitzel nimmt ja keiner mehr.
Ich finde auch, dass man, da ist mir gerade so eingefallen, dass man, oder bei mir ist es so, dass ich mich an einige Menschen wirklich, oder dass ich mich daran erinnere, an Menschen, die verstorben sind, als man das letzte Mal wirklich was mit denen getrunken hat. Ich weiß das bei zwei, drei Menschen, die wirklich nah waren, kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, wie man das letzte Mal zusammensaß und gesagt hat: Komm, willst du noch ein Glas? Ja, aber nur noch eins oder so, ne? Natürlich auch schon älter und so. Und oder einer dann ein Freund von meiner Mutter, der dann irgendwie: Ach ja, toll, Rüdiger, dass du noch eine Flasche aufgemacht hast, so, ne, irgendwie, und hat diesen Wein so genossen. Meine Mutter, er sagte dann am nächsten Tag: Ja, ach, das war alles nicht gut, viel zu viel. Der hat dann im Hotel, was weiß ich, irgendwie, der war nicht besoffen, es war halt in dem Alter, dann schon weit über 80, hatte man vielleicht Probleme, dann mal auf die Toilette zu. Oder es hat länger gedauert, irgendwie sowas. Es war aber nichts Schlimmes.
Ja.
Aber es war das letzte Mal, dass man sich gesehen hat und dass man zusammen was getrunken hat. Und er hat sich so gefreut darüber, dass ich da oft noch dran denke. Also, dass es wirklich, wichtig ist.
Ja, total. Also, ich finde das auch, finde ich.
Im Zweifelsfall sollte man auf jeden Fall noch ein Gläschen trinken, finde ich.
Ja, lieber jetzt Spaß haben, als wenn es zu spät ist.
Ja, ja, wirklich.
Das ist schon, Finde ich gut. Also das, da haben wir doch jetzt einen schönen Ratschlag für unsere Zuhörer, ja, den sie sich mal zu Herzen nehmen sollen.
Und damit wären wir auch schon wieder beim Filmtipp.
So schnell schon
so
wieder?
So schnell, ja. Boah. Ich weiß auch nicht.
Wer hat vorhin angefangen? Vorhin hast du, das letzte Mal hast du angefangen.
Ja, ja, ja.
Okay. Soll ich jetzt?
Ja, mach du mal.
Okay.
Ich bin gespannt.
Ich habe einen Film von 1979, der heißt Die Duellisten.
Okay.
The Duelists. Das ist der erste Film von Ridley Scott.
Oh, geil.
Alien, Gladiator und so weiter und so fort. Und das ist ein ganz außergewöhnlicher Film, der spielt zur Zeit der Napoleonischen Kriege. Und das sind zwei Husaren, also so Kavalleristen, gespielt von Keith Carradine und Harvey Keitel. Und die haben irgendwie Krach. Also genauer gesagt, Harvey Keitel fühlt sich aus irgendwelchen Gründen beleidigt von Keith Carradine und fordert den zu einem Duell mit dem Säbel. Und das Duell geht unentschieden aus und dann bei der nächsten Begegnung fordert Keitel ihn zur Revanche und das zieht sich für die beiden über 15 Jahre hin und die treffen sich immer wieder und der Keitel gibt keine Ruhe, weil er will immer die große Revanche und es gelingt ihm aber nie, Keith Carradine umzubringen, und es wird wie so eine Besessenheit. Das ist, der Film ist vor allem die Geschichte ist gut, aber der Film ist vor allem faszinierend durch die Atmosphäre, weil das ein sehr, sehr tolles historisches Bild ist.
Ja.
Es sind viele Bilder, es sind wie Gemälde. Und das ist so gut gemacht, dass man tatsächlich das Gefühl hat, in der Zeit mit dabei zu sein.
Ja.
Ich würde den Film jetzt nicht unbedingt Leuten empfehlen, die sagen, ich brauche jetzt irgendwie die überraschendste Handlung der Welt. Aber wer in einer anderen Zeit versinken will, dem kann man die Duellisten nur empfehlen. Die Kamera ist der Wahnsinn. Ridley Scott war ja Werbefilm-Regisseur vorher, hat immer schon Wahnsinnskamerasachen gemacht. Aber hier vor allem eine so stimmige Atmosphäre, dass das dass man da total dran aufgeht. Und ich meine mal gelesen zu haben, dass der sogar von Historikern verwendet wird, um Studenten ein Gefühl zu geben für die Zeit, weil die allgemeine Meinung ist, dass der das so gut hingekriegt hat, darzustellen, wie das Leben ausgesehen hat zu der Zeit. Die Duellisten gibt's umsonst zu gucken, wer Amazon Prime hat.
Hab ich.
Hey.
Dann gucke ich mir das doch mal an.
So, your turn.
My turn ist Ein Fisch namens Wanda.
Oh, auch schön.
Auch schön, ne?
Oh, du immer mit deinen gut gelaunten Klassikern.
Das das sind einfach meine Lieblingsfilme. Den habe ich wirklich auch ungelogen 50 Mal gesehen, mit Sicherheit. Ich kenne den auswendig.
Kevin Klein,
vor allem John Cleese. Also
John Cleese.
Ganz großer John Cleese-Fan.
Ja.
Michael Palin, Jamie Lee Curtis. Ich meine, viele werden den... Obwohl, er ist ja schon, er ist von 88.
Ja, falls jemand zuhört, der unter 40 ist, der wird sagen, wie Wanda.
Ja, wahrscheinlich.
Also, hört mal zu, lohnt sich.
Hab ich auch damals, als er rauskam, im Kino gesehen.
Ja.
Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das ist, John Cleese ist halt so ein steifer britischer Anwalt. Und dann gibt es so eine Bande von Juwelenräubern, so englisch-amerikanische Bande. Halt Kevin Klein ist halt dabei, Jamie Lee Curtis. Und die werden erwischt. Und der Chef von der Bande landet quasi in Untersuchungshaft. Die anderen können flüchten. Der hat aber die Beute versteckt und die wissen nicht, wo die ist. Wollen jetzt natürlich rauskriegen über den Anwalt von ihm, wo er die Beute versteckt hat, um sich damit aus dem Staub zu machen. Und es ist einfach dieser wunderbare Monty Python Humor, dieser britische schwarze Humor. Ja. Dann eben Michael Palin stottert. Halt, da gab es damals auch richtig große Beschwerden, dass man überhaupt so ein Stotterer sich darüber lustig macht im Film und so.
Hat der nicht auch gestottert im Leben des Brian? Oder war das ein anderer? Da war auch irgendein Stotterer, meine ich, dabei. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber gut, ja.
Der hat beim Leben des Brian hat das der Dings immer so liebes, der hat doch immer so Buchstaben verwechselt irgendwie.
Oder ne? So, ja, da war alles, ja, ja. Aber ich meine, er wäre auch ein Stotterer. Aber gut, ja, es war so.
Ja, und er hat ja auf jeden Fall gestottert, was das Zeug hielt, ja, irgendwie. So ein Tierfreund halt auch.
Ja.
Und ja, da gibt's ja diese schöne Szene, wo Calvin Klein dann das wirklich aus ihm rauspressen will, wo er die hat und ihn dann an so einen Stuhl fesselt irgendwie, ne? Und dann steckt er ihm so einen Apfel in den Mund. Und er will es immer noch nicht sagen, dann noch so zwei Pommes mit Mayo in die Nasenlöcher. Und irgendwann zieht er den da draus und ja, also es ist ein sehr, sehr lustiger Film und ja, ich liebe einfach diesen Humor.
Ich habe den damals auch gesehen, ich kann es nur bestätigen. Toller Tipp.
Ja, und das war's auch schon wieder. Es ist unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht, oder?
Ja, ja.
Also, aber ein gutes Zeichen eigentlich.
Ne? Ja, total. Sehr gutes Zeichen. Übrigens auch eine schöne Inschrift an römischen Grabsteinen. Boah, Podcast schon wieder zu Ende.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.